SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Stefan Bosch. München und Fürstenfeldbruck haben heute des Olympia-Attentats vor genau 50 Jahren gedacht. Insgesamt starben damals 11 Israelis und ein bayerischer Polizist, als palästinensische Terroristen die israelische Olympiamannschaft angriffen und viele von ihnen als Geiseln nahmen. Beendet wurde die Geiselnahme durch einen Einsatz des Bundesgrenzschutzes in Fürstenfeldbruck, der in einem Blutbad endete. Eben dort wurde am Nachmittag der Opfer gedacht und Bundespräsident Steinmeier nutzte seine Ansprache für eine Bitte um Vergebung.
Ich richte die folgenden Worte deshalb ausdrücklich an Sie, deren Leben seit 50 Jahren von Verlust, Trauer und Schmerz beherrscht ist. Wir können nicht wieder gut machen, was geschehen ist. Auch nicht, was Sie an Abwehr, Ignoranz und Unrecht erfahren und erlitten haben. Das beschämt mich. Deshalb habe ich vor 5 Jahren hier in München um Entschuldigung gebeten. Und ich füge heute hinzu, ich bitte Sie als Staatsoberhaupt dieses Landes und im Namen der Bundesrepublik Deutschland um Vergebung. Um Vergebung für den mangelnden Schutz der israelischen Athleten damals bei den Olympischen Spielen in München. Und für die mangelnde Aufklärung danach, dafür, dass geschehen konnte, was geschehen ist. Es ist meine Pflicht und mein Bedürfnis, unsere deutsche Verantwortung zu bekennen, hier und heute und für die Zukunft.
So Bundespräsident Steinmeier. Erst in der vergangenen Woche gab es eine Einigung, dass die Hinterbliebenen der getöteten Israelis mit insgesamt 28 Millionen Euro entschädigt werden sollen. Das war Voraussetzung dafür, dass sie und der israelische Präsident Yitzhak Herzog an dem Gedanken teilnahmen, das heute Vormittag in München begann. Birgit Gründner berichtet von dort.
Für die Hinterbliebenen ging Ilana Romana ans Mikrofon. Sie erinnerte an die letzten Stunden ihres Mannes in der Connollystraße 31. Die Geiselnehmer hatten Josef Romano angeschossen und dann verbluten lassen. Seine Witwe hat in Sichtweite des Gebäudes gesprochen, in dem das geschehen ist. Und es war zweifellos einer der emotionalsten Augenblicke an diesem Vormittag. Ein zweiter sehr eindringlicher Moment. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter hat ausgesprochen, worauf die Hinterbliebenen so lange gewartet haben. Die Verantwortlichen hätten 1972 schwere Fehler gemacht. Das tut mir leid, sagte der OB.
Sie haben verhandelt, vielleicht auch gestritten, eigentlich eine ganze Nacht lang und noch länger. Gestern früh war dann klar, dass sich die Bundesregierung auf ein drittes Entlastungspaket geeinigt hatte. In diesem Moment war aber auch klar, dass die Kritik nicht lange auf sich warten lassen würde. CDU und Linke legten gestern schon mal vor, heute ging es weiter. Claudia Plass fasst kurz zusammen und erklärt noch einmal, worum es überhaupt geht.
Unzureichend, so lautet die Kritik aus der Union am neuen Entlastungspaket der Ampelkoalition. CDU-Generalsekretär Chaya bemängelte, insbesondere Normalverdiener aus der gesellschaftlichen Mitte seien nicht berücksichtigt worden. Chaya forderte unter anderem, dass die Gasumlage abgeschafft und kleine und mittelständische Unternehmen entlastet werden. Die Ampelkoalition verteidigte die Maßnahmen. SPD-Co-Chefin Esken betonte im RBB, kleine und mittlere Einkommen würden mit den beschlossenen Maßnahmen besser entlastet als bisher. Zudem gäbe es gezielte Hilfen, etwa für Rentnerinnen und Rentner und Studierende. Sie sollen Direktzahlungen erhalten. Darauf hatte sich die Ampel ebenso geeinigt wie auf Steuererleichterungen. Vorgesehen ist unter anderem auch, die Regelsätze in der Grundsicherung zu erhöhen.
Außerdem arbeitet die Regierung an einem Nachfolger für das 9-Euro-Ticket. 1,5 Milliarden Euro will sie dafür ausgeben, vorausgesetzt, die Länder steuern noch einmal mindestens genauso viel bei. Die Begeisterung bei den Ländern hält sich aber in Grenzen, berichtet Kai Küstner aus Berlin.
Wenn der Bund das haben will, muss der Bund das finanzieren, erklärte ein Sprecher des bayerischen Verkehrsministeriums und erteilte damit den Ampelplänen sogleich eine Abfuhr. Zumindest bei einigen der von Corona-Mindereinnahmen gebeutelten Bundesländer, die für den ÖPNV zuständig sind, scheint es durchaus noch Diskussionsbedarf zu geben. Ebenfalls noch ungeklärt ist, wie viel das geplante neue Monatsticket die Nutzerinnen und Nutzer kosten soll. Die Grünen wollen es möglichst preiswert und halten 49 Euro für machbar. Im 13-seitigen Entlastungspapier der Ampel ist aber eine Preisspanne von bis zu 69 Euro angegeben. Die Verkehrsunternehmen begrüßen zwar, dass nun konkrete Vorschläge auf dem Tisch liegen, warnen aber gleichzeitig, dass sie bei den derzeit kursierenden Zahlen ein jährliches Milliardenminus einfahren würden.
Boris Johnson ist Geschichte als britischer Premierminister. Naja, noch nicht ganz, man weiß ja auch nicht, ob er nicht doch noch mal will, aber seine Nachfolge ist geregelt. Bei der parteiinternen Abstimmung der Konservativen setzte sich Außenministerin Liz Truss gegen den früheren Finanzminister Rishi Sunak durch, wie erwartet. Sie wird dadurch neue Parteichefin der Konservativen und neue Premierministerin. Boris Johnson gibt sein Amt allerdings erst morgen Vormittag auf, hochoffiziell bei der Queen. Dann wird Truss zur neuen Regierungschefin ernannt. Franziska Hoppen zum Ausgang der Wahl der Konservativen.
Das Wahlergebnis war deutlich und doch war der Abstand zu Kontrahent und Ex-Finanzminister Rishi Sunak geringer als erwartet. Die Parteibasis der Tories hatte das letzte Wort bei der Entscheidung. Mehr als 81.000 Mitglieder stimmten für Liz Truss, etwas mehr als 60.000 für Sunak. Während er ernst im Publikum sitzen blieb, betrat Truss strahlend die Bühne und bedankte sich zunächst bei ihren Parteikollegen, allen voran beim scheidenden Premierminister Boris Johnson. An ihn gerichtet sagte Truss: "Du hast den Brexit über die Bühne gebracht, die Corona-Vakzine und das Volk, du hast dich Putin entgegengestellt, du wirst bewundert von Kiew bis Carlisle." Es dürfte auch diese offene Unterstützung für Johnson sein, die Truss ihren Sieg bei der Basis eingefahren hat. Die Mehrheit der konservativen Parlamentsfraktion hatte sich nicht für Truss, sondern für Sunak ausgesprochen. Truss versprach, einen kühnen Plan vorzulegen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, Steuern zu senken und Lösungen in der Energiekrise zu finden.
Die EU-Kommission hofft auf einen Neubeginn der Beziehungen zu Großbritannien. Alles, was die Beziehungen voranbringe, sei sehr willkommen, sagte Kommissionssprecher Eric Mamer. Der britische Politologe Anthony Gleese glaubt allerdings nicht an einen politischen Wechsel. Im SWR-Gespräch sagte er, die Wirtschaft des Landes stehe vor einer Rezession. Auch Regierungsstellen gingen davon aus, dass die Wirtschaft um 4-6% zurückgehen werde.
Wenn Liz Truss sagt, das Einzige, was wir in Großbritannien eigentlich brauchen, ist Wirtschaftswachstum, das wird sie erzeugen durch Steuersenkungen, dann ist es nicht nur richtig, dass wir dieses Wachstum brauchen, es ist auch richtig, dass vielleicht wir dann ein Wachstum für 6 Monaten bekommen. Aber solange wir den harten Brexit mit der Europäischen Union führen, ist von Wachstum eigentlich nicht viel in Großbritannien zu sagen. Das, was sie will, was sie sagt und was eigentlich die Realitäten sind, die Fakten sind, das sind 2 verschiedene Sachen. Das ist das Problem bei Liz Truss.
So der britische Politologe Anthony Gleese im SWR-Gespräch.
Fokus Südwest.
Ums Geld ging es vorhin schon mal, Stichwort Entlastungspaket. Und ums Geld geht es heute auch in Stuttgart. Der Haushalt wird von den Spitzen der grün-schwarzen Landesregierung in Baden-Württemberg beraten. Es wird wohl länger gehen, kann man annehmen, denn Grüne und CDU könnten noch rund 340 Millionen Euro verteilen. Phyllis Kükrekol berichtet.
Bisher ist klar, dass Bildungsministerin Schopper Geld für weitere Lehrkräfte erhält. Innenminister Strobel darf sich Hoffnungen machen auf mehr Mittel für die innere Sicherheit und zusätzliche Stellen bei der Polizei. Bei den Haushaltsberatungen soll es auch um mehr Geld für Forschung und für Integration sowie für Wohnen gehen. Die Unterbringung der Geflüchteten gilt als Herausforderung. Nachdem die Bundesregierung gestern allerdings ein drittes Entlastungspaket angekündigt hat und beim Folgemodell zum 9-Euro-Ticket etwa die Länder in der Pflicht sieht, ist unklar, wie viel auch Baden-Württemberg hierfür vorhalten soll. Auch deshalb werden es heute schwierige Haushaltsverhandlungen, heißt es aus Regierungskreisen in Stuttgart.
Und natürlich ist das 9-Euro-Ticket auch in Rheinland-Pfalz Gesprächsthema, auch wenn Ministerpräsidentin Malu Dreyer entspannt schien. Es gebe einen klaren Auftrag der Bundesregierung und die Verkehrsminister und Ministerinnen müssten sich jetzt darum kümmern. Sie müssten Vorschläge machen, wie ein Nachfolgeticket aussehen und finanziert werden könne.
Wir alle haben eigentlich ein großes Interesse daran, dass es in irgendeiner Weise ein Nachfolgeticket gibt. Der Charme war ja vor allem auch darin gelegen, dass man jenseits der regionalen Verbünde tatsächlich deutschlandweit ein Ticket angeboten hat. Und insofern wird man sich erstmal fachlich mit dieser Frage auseinandersetzen.
Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer.
Und dann war da noch
Prinz Edward. Er ist der jüngste Sohn der britischen Königin Elizabeth II. Und kommt nach Deutschland. Klar, er wird da einige wichtige Menschen aus der Politik treffen, wie die Berliner regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, Bildungssenatorin Astrid Sabine Busse und Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Vor allem aber geht es um einige Schüler, die der Prinz auszeichnen will, weil sie erfolgreich am Programm Duke of Edinburgh's International Award teilgenommen haben. Das Programm ist dazu da, jungen, benachteiligten Menschen in mehr als 130 Ländern mit Aktivitäten außerhalb der Schule ihre Persönlichkeit zu entwickeln, und der Berliner Schüler haben eben daran teilgenommen. Ein tolles Projekt, das hier zu Recht seinen Platz findet.
SWR aktuell Infodate.
Auch für Ihren Sprachassistenten.
Morgens, mittags und abends.